Hallo und herzlich willkommen zu dieser sage und schreibe 114. Runner's World Podcast Folge, die im Frühjahr 2023 online geht. Und im Frühjahr läuft ja auch traditionell die Wettkampfsaison, natürlich vor allem für Marathons. Und deswegen fragen wir uns in dieser Folge, welche Tipps können wir noch geben, falls ihr da draußen euch gerade auf den Frühjahrsmarathon oder auch einen anderen Wettkampf vorbereitet. Darum geht es also einerseits in dieser Folge und andererseits gucken wir auch schon mal, wie es denn nach so einem Wettkampf weitergeht, wenn man den geschafft hat. Darüber unterhalten wir uns also in dieser Folge. Ich bin Eda Wildner und habe dazu mit den beiden Kollegen Martin Grüning und Henning Lehnertz gesprochen. Und damit war es das auch schon vorweg und wir starten direkt mit dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß euch! Ja, der Anlass unseres Podcasts ist ein bisschen die Saison, die wir ja alle schon geplant haben. Und dazu hatten wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Jetzt ist ja aber inzwischen Frühjahr und die Frühjahrsmarathonsaison läuft sozusagen auf Hochtouren. Und unsere Anekdote zum Einstieg ist einmal, dass der liebe Martin gerade aus dem Frühjahrsmarathon-Camp zurückgekehrt ist, das wir in diesem Jahr zum ersten Mal veranstaltet haben mit Runner's World. Und wir brennen natürlich darauf, hier auch nochmal die Fragen zu besprechen, die die Camp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer brennend interessiert haben. So, jetzt habe ich schon ganz viel geredet, jetzt dürft aber auch ihr, Martin und Henning, sind heute hier in der Podcast-Folge, habe ich noch gar nicht gesagt.
Ja, ich freue mich. Tatsächlich erste Marathon-Camp, das wir veranstaltet haben. Wir haben ja schon viele, viele Jahre Camps veranstaltet, aber so unter dem Motto Marathon war es jetzt das erste und es waren natürlich dann auch entsprechend Marathonläuferinnen und Marathonläufer in diesem Camp dabei. Und die standen größtenteils so in der direkten Vorbereitung auf ihren Frühjahrsmarathon und dementsprechend haben sie natürlich auch so die Fragen bewegt, die gerade dann eben Läuferinnen und Läufer 4 bis 6 Wochen vor einem Marathon umtreiben. Und das war ein sehr gelungenes Camp. Es war anders als unsere sonstigen Camps, weil es eben sehr, sehr strukturiert auf ein Ziel, ein Thema hin war. Und wir weniger, ich dachte es auf jeden Fall, Spaß und Freude in den Vordergrund stellen wollten und mehr Training, Training, Training. Das ist uns aber nur bedingt gelungen. Es war trotzdem total spaßig und freudig, aber wir sind wirklich auch viel gerannt und hatten die Woche so strukturiert, dass all die Trainingselemente, die auch in einer Marathonvorbereitung wichtig sind, darin vorkamen. Wir haben ein Intervalltraining gemacht, wir haben einen Tempodauerlauf gemacht und wir haben einen Langlauf gemacht. Und beim Thema Intervalltraining, da drängt sich direkt die erste Frage auf. Es gab einige in dem Camp, die gesagt haben, Intervalltraining, schnelles Laufen, viel, viel schnelleres Laufen in den Belastungen als beim Marathon. Warum brauchen wir das überhaupt? Beim Marathon laufen wir, also der Großteil lief so um die 4 Stunden, also 5:40 auf den Kilometer. Und im Intervalltraining laufen wir viel schneller als 5 Minuten pro Kilometer. Ist das überhaupt nötig? Ja, und dann musste ich Ihnen erklären, ja, das ist notwendig. Warum? Soll ich direkt ausführen?
Ja, oder? Unbedingt. Und haben die das alle vorher schon mal gemacht?
Also, ja. Ja, okay. Der Großteil. Also man muss dazu jetzt nochmal sagen, wir hatten allen, die an diesem Camp teilnahmen, hatten wir vorher gesagt, dass sie von uns als Bestandteil dieses Camps einen Trainingsplan, einen individuellen Trainingsplan bekommen können. Okay. Und das haben sie auch zum Großteil dann wahrgenommen. Und von daher wussten die schon, wie so unsererseits ein strukturiertes Training aussieht. Und da gehört bei uns auch ein Intervalltraining nahezu wöchentlich, außer in den Regenerationswochen, mit dazu. Und ja, Intervalltraining, warum? Weil das Intervalltraining, habe ich Ihnen erklärt, so die beste Möglichkeit ist, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, VO2 Max, also wie viel Sauerstoff man in einer Minute unter Ausbelastung pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen kann, also um diese zu forcieren. Mhm. Grundsätzlich steigert sich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit allein dadurch, dass man mehr trainiert, also einfach mehr Umfang macht. Aber eine gute Möglichkeit oder das beste Trainingstool, um die VO2 Max zu pushen, ist das Intervalltraining. Also schon allein deswegen gehört es eigentlich in jede Trainingsvorbereitung, die ein Wettkampfziel hat. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und natürlich ist dann das Intervalltraining in der Vorbereitung auf einen Marathon nicht so intensiv wie in der Vorbereitung auf ein 5- oder 10-Kilometer-Training. Vielleicht habe ich vergessen zu sagen, dass natürlich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit mit der entscheidendste Parameter für eine Ausdauerleistungsfähigkeit ist. Und Marathon ist Ausdauerleistung. Mhm. Aber das wurde da schon so von mehreren gefragt, warum so schnell laufen, wenn ich doch im Marathon langsam laufen will. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wir hatten auch Läuferinnen und Läufer dabei, die einfach nur mehr oder weniger ankommen wollen, den Marathon schaffen wollen. Die müssten jetzt natürlich in der Vorbereitung nicht unbedingt ein Intervalltraining machen. Mhm. Aber auch mit denen haben wir das gemacht, weil wir eben wissen, wenn jemand in der Lage ist, einen Marathon zu schaffen, dann da, das heißt, man kann ihn belasten und dann auch bei Läuferinnen und Läufer, die Zeitziele von knapp unter 5 Stunden oder so im Marathon haben, wissen wir trotzdem, auch ein Intervalltraining wirkt bei jedem gesunden Menschen und dann dürfen die das auch ruhig mitmachen, natürlich in angepassten Tempi.
Führt ja letztlich auch nur dazu, dass man fitter ist und dann im Marathon vielleicht auch nicht ganz so sehr leiden muss.
Ja, ne? Also ja, genau.
Selbst wenn man gar keine Ambitionen verfolgt, irgendwelche Zeitziele zu erreichen, das ist ja cool, wenn man so fit wie möglich am Start steht. Also so zumindest in meiner Vorstellung. Von daher finde ich es, wenn man dann Bock auf Intervalltraining hat, beziehungsweise Bock auf Training, dann sollte man es ja auf jeden Fall auch machen.
Und du, bevor ich gleich definiere, was für ein Intervalltraining wir gemacht haben, das interessiert ja die Leute vielleicht auch. Henning trainiert ja eine inzwischen größere Laufgruppe auch und dazu gehören auch Marathonläuferinnen und Marathonläufer. Und auch bei dir wird sehr wahrscheinlich in jeder Trainingsvorbereitung das Intervalltraining mit berücksichtigt sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. In unterschiedlichen Varianten und unterschiedlicher Ausprägung je nach Trainingsphase. Jetzt in der spezifischen Vorbereitung, jetzt sind es noch 4 Wochen bis zum Marathon, beziehungsweise ich habe auch viele, die Halbmarathon laufen, beziehungsweise gelaufen sind, was jetzt gar kein so großer Unterschied ist, sind die Intervalle natürlich, unterscheiden sich im Vergleich zu den Intervallen, die wir vielleicht im Januar gemacht haben. Mhm. Also da waren es vielleicht eher so kürzere, schnellere Sachen, tatsächlich so Richtung VO2 Max. Jetzt arbeiten wir gerade tatsächlich eher so im Bereich des Renntempos, wobei man dazu natürlich sagen muss, die Leute, die ich trainiere, verfolgen ambitionierte Zeitziele und dann ist das Tempo schon sehr, sehr schnell und sehr nah an ihrer VO2 Max im Zweifel auch dran. Das ist ja auch was, je fitter und austrainierter man ist, desto länger kann man im Bereich der VO2 Max laufen, desto näher kann man ihr kommen im Marathon. Wenn man halt weniger fit ist, dann ist man da relativ schnell dran.
Ja. Genau, ich will unbedingt referieren, was wir da für ein Intervalltraining gemacht haben, weil es so zur Runners-World-Geschichte gehört, dieses
Intervalltraining. Ah, jetzt weiß ich, was kommt.
Ja. 10x800. Ja, genau. Also wer Runners-World, zur Runners-World-Community gehört, der hat von diesem Intervalltraining auf jeden Fall schon gehört, weil es gibt einen US-amerikanischen Runners-World-Mitarbeiter namens Bart Yasso, der dort über Jahrzehnte gearbeitet hat. Inzwischen ist er in Rente gegangen, aber er hat über Jahrzehnte dort nicht als Trainingsexperte gearbeitet, sondern er war derjenige, der die Runners World Stände auf den Hunderten von Messen, die besuchen im Jahr, ich übertreibe jetzt nicht, Runners World USA ist eine sehr viel größere Marke nochmal als unsere deutsche Marke. Der Markt dort ist auch ein ganz anderer. Also der liebe Bart hat den Runners World Stand betreut, war aber selbst ein begeisterter Läufer, schon in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und hat festgestellt irgendwann, dass es eine wunderschöne Analogie gibt zwischen der Marathon-Zielzeit und einem Intervalltraining mit Belastungslängen von 800 Metern. Er legte fest, wenn ich ein Marathon-Zeitziel von 4:00 Stunden habe, 4 Stunden und 0 Minuten, dann entspricht das einer Belastungsintensität im Intervalltraining über 800 Meter von 4 Minuten und 0,0 Sekunden, also von 4 Minuten. Wenn ich ein 10x800 Meter in 4 Minuten passen wunderbar zu einem Marathon-Zeitziel als Intervalltrainingseinheit von 4 Stunden. Habe ich vor, jetzt entsprechend 3 Stunden 30 im Marathon zu laufen, dann mache ich die 800er in 3 Minuten 30. Und es passt wirklich erstaunlich gut. Und es war am Anfang so eine Spielerei von dem Bart Yasu. Er hat dann allerdings irgendwann auch mal begonnen, darüber in der Runner's World zu schreiben. Und dann haben das Experten so ein bisschen hin und her gespiegelt. Und man hat so festgestellt, das ist wunderbar. Und es hat sich inzwischen so in der Fitness-Freizeitläufer-Szene weltweit tatsächlich etabliert. Also zu Beginn des Marathontrainings steigt man dann mit weniger Belastungswiederholung ein, vielleicht mit 6x800 in der Marathonzielzeit in Minuten und steigert das bis auf 10 oder vielleicht sogar 12x800 Meter in der entsprechenden Zeit. Und wir haben dann natürlich im Camp, haben wir dann auch das je nach Leistungsfähigkeit zwischen 8x und 12x800 Meter entsprechend ja auch mit unseren Camplerinnen und Camplern gemacht. Es war wunderbar. Ich habe da wie so ein alter Coach am Bahnrand gestanden, die Stoppuhr in der Hand und habe dann die Zeiten kontrolliert. Ja, war herrlich.
Und sind dann Träume zerbrochen, als die Leute gemerkt haben, sie können nicht 8x800 in 4 Minuten laufen,
wenn sie das Zeitziel 4 Stunden hatten? Nee, gab es tatsächlich gar nicht. Da wurde mir wieder klar, wir hatten wirklich die ganze Bandbreite, hatte ich ja schon gesagt, also von Leuten, die so knapp unter 5 Stunden vielleicht als Zeitziel haben, bis zu 2 Stunden 45 als Zeitziel. Und da wurde mir wieder klar, dass das so Pi mal Daumen sehr, sehr gut wirklich auf alle Leistungsfähigkeiten passt. Also war toll.
Wie lang ist die Pause?
Die ist 400 Meter, ganz schön lang.
Okay.
Also man sagt eigentlich 2 Minuten.
2 Minuten.
Zwei Minuten. Ah, okay. Und das wird natürlich dann bei den Fitness, bei den weniger Fitten wird das sehr viel länger. Dann, ne? Das ist so ein, also das würde ich, das haben wir jetzt dort, haben wir das als 400 Meter gesetzt, aber normalerweise sind diese 2 Minuten eigentlich gesetzt.
Aber ist das jetzt, wenn man dann bei diesem Intervalltraining merkt, ich schaffe das tatsächlich nicht, das in der Zeit zu laufen, sollte ich dann mein Zeitziel für den Marathon auch nochmal anpassen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Rückfrage. Allein übers Intervalltraining und dass man die 800er in dieser jetzt errechneten Zielzeit schafft, hat man keine Marathongarantie, überhaupt nicht. Mhm. Es ist einfach ein passendes Intervalltraining zu einer Leistungsfähigkeit. Um einen Marathon gut zu laufen, braucht man als Voraussetzung bestimmte Kilometerumfänge, die sind viel relevanter. Braucht man die langen Läufe, braucht man vor allen Dingen auch dann Tempo, Einheiten in dem Tempo, was man beim Marathon dann realisieren will. Das ist noch sehr, sehr viel entscheidender als dann dieses Intervalltraining in diesen Zeiten. Also genau, das kam dann natürlich auch, das ist eine gute Frage, kam da auch. Also wir hatten dann eine Läuferin dabei, die sehr, sehr leistungsstark war und die auch die 800er eben in 2 Minuten 50 schaffte, aber noch gar keine langen Läufe gemacht hat, um dann zu sagen, oh, dann kann ich ja wohl den Marathon in 2 Stunden 50 laufen. Die ist auch durchaus in der Lage, das zu tun, aber sie muss dann natürlich jetzt noch entsprechend viele lange Läufe machen und entsprechend viele Laufumfänge und ganz, ganz viele Grundlagenläufe und sowas.
Also sie hatte eher Spaß am Intervalltraining und weniger an den langen Läufen?
Sie war jetzt einfach gar nicht in der Marathonvorbereitung.
Ach so, okay. Ach so, es liefen nicht alle, die im Marathoncamp waren jetzt.
Die hatte eine Sonderrolle.
Ah ja, okay, gut. Alles klar.
Ja, sehr gut. Ja, ich werde jetzt ein bisschen rot.
Aber das sieht man ja im Podcast nicht.
Nee, das ist der Vorteil des Ganzen. Ja, aber das ist ja generell, was man mal so festhalten sollte. Ne? Also wenn man nur Intervalltraining macht, ist es nicht zielführend. Wenn man nur lange Läufe macht, ist es nicht zielführend. Wenn man weder das eine noch das andere macht, ist es richtig schlecht. Dann wird das mit dem Marathon eine ganz harte Nummer. Ja. Also man sollte halt schon Kilometer sammeln, lange Läufe machen, sich auch mal ein bisschen belasten. Was waren denn noch so Fragen, die so aufkamen? Ja. Kam so die klassische Frage, wie viele lange Läufe muss ich machen?
Die gab es natürlich auch. Genau, ja.
Wie viele sind's?
Was sagst du? Ich sag immer mindestens 6 bis 7.
Hm. Ja. Ja. Ich habe vor kurzem mal irgendwo gelesen, 2. Da habe ich auch mit den Ohren geschlackert. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und da dachte ich, okay, der Webseite sollte man sich vielleicht nicht nach weiteren Tipps umschauen.
Ich habe tatsächlich, und jetzt muss ich einmal schlecht über andere reden, Ich habe eine App, die gehypt wurde in meinem Umfeld, habe ich mir dann auch auf Empfehlung runtergeladen und habe dann eingegeben, ich möchte unter 3 Stunden laufen. Und dann wurde mir ein einziger langer Lauf in der ganzen Vorbereitung empfohlen.
Ah, sehr gut.
Also der war 34 Kilometer und der nächste lange Lauf war 24 und dann gab es noch einen 22 Kilometer Lauf und das war es schon für unter 3 Stunden über 2 Wochen.
Ist schwierig. Ja, wäre eine gute Woche, wenn man das schafft, aber.
Ja, es war halt eine App mit einem Algorithmus dahinter, aber der passte irgendwie scheinbar für meine Bedürfnisse, passte der nicht.
Ja, da kommen ja gerade so ein paar Apps, die KI gesteuert, also ohne dass ein Mensch dahinter steckt, irgendwelche Pläne ausspucken, sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen.
Ja,
unbedingt. Ob die was können oder nicht, es scheint ja so zu sein, dass es nicht ganz der Fall ist.
Dazu machen wir mal eine eigene Podcast-Folge. Ja,
auf jeden Fall.
Ich hab mir so die Fragen notiert, ne, die kamen.
Ja.
Also
ja,
sind so, aber das bunte Potpourri, ne? Also ganz, ganz wichtig war auch das Thema Ernährung. Natürlich dann Richtung Wettkampf, direkt vor dem Wettkampf und während des Wettkampfs. Das war ein wichtiges Thema zum Beispiel. Da kämpfte ich teilweise so ein bisschen mit der Schere, die ja dann aufgeht. Also direkt vor dem, wir reden ja immer davon, man braucht ganz viel Kohlenhydrate und man soll die Glykogendepots auffüllen. Und direkt vor dem Wettkampf ist natürlich dann die Herausforderung, ja, ich will zwar viele Kohlenhydrate noch möglichst zeitnah in den Körper reinbringen, aber ich muss ja auch gucken, dass das alles magenverträglich bleibt. Und wo ist da so das gesunde Maß? Ja, das war eine Frage. Und mir fiel dann so auf, aber da kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen. Das ist natürlich auch dann in der direkten Wettkampfvorbereitung, mit den letzten Stunden vom Marathon, ist das individuell auch sehr, sehr unterschiedlich, wie magenverträglich, wie robust individuell der Magen so ist. Ne?
Ich glaube, das Wichtigste ist keine Experimente, wirklich so in den letzten Stunden, Tagen vorher.
Ja.
Also wenn man jetzt irgendwie 2 Tage vor dem Marathon oder am Abend vor dem Marathon irgendwas isst, was man im Zweifel noch nie gegessen hat, aber man hat gehört, das soll total gut sein, weiß ich nicht. Also wenn man sonst nie Nudeln isst, weiß ich nicht, ob dieses, was ja oft nur so gesagt wird, das soll man machen, die Pasta-Party am Tag davor, weiß ich nicht, ob man das dann wirklich machen sollte. Also man sollte vorher mal ausprobieren, vertrage ich überhaupt Pasta? Nicht, dass man eine Glutenunverträglichkeit hat, das geht dann auch buchstäblich in die Hose. Also ich bin so persönlich, meine persönliche Empfehlung ist tatsächlich, wenn man weiß, was man verträgt, so grundsätzlich, ich würde in der Vorbereitung auf den Marathon jetzt gar nicht so viel ändern. Also wenn ich natürlich mich sonst Low Carb ernähre, was als Ausdauersportler mitunter schwierig sein mag, dann würde ich das vielleicht für die letzten Tage vor dem Marathon nochmal überdenken. Aber ansonsten würde ich da nicht groß was umstellen. Vielleicht Sachen, die sehr ballaststoffreich sind, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte so in den letzten 2-3 Tagen weglassen, damit da einfach der Magen-Darm-Trakt nicht so viel Arbeit mit hat. Aber ansonsten, wenn man Brot isst gerne, dann kann man Brot essen. Wenn man irgendwie Porridge isst, dann soll man Porridge essen. Und wenn man total gern irgendwie Kartoffeln mit was weiß ich isst, dann soll man das halt auch tun. Also das ist so meine Herangehensweise, da gar nicht sich so großen Kopf machen. Ich bin auch niemand, der irgendwas von Saltin-Diät hält, also wo man gezielt vorher mit einer Low-Carb-Diät, wo man wirklich alle Kohlenhydrate für ein paar Tage weglässt, die Speicher leer macht. Also ich glaube, damit fängt man irgendwie eine Woche vor dem Marathon an, macht das dann 3-4 Tage. Und dann.
Damit hatte ich mich natürlich dann im Vorfeld dieses Camps und all der Workshops und Vorträge, die wir da gehalten haben, auch nochmal auseinandergesetzt. Und muss natürlich sagen, dann, wenn man sich mit dem Thema Saltin-Diät und allen daraus folgenden Diäten und so auseinandersetzt, du kannst schon über so eine Diät, kannst du schon so die Glykogenreserven um bis zu 20% erhöhen. Ja? Mhm. Aber die große Herausforderung ist dass du tatsächlich den richtigen Zeitraum findest, in dem du Kohlenhydrate nachlieferst. Und das ist eben nicht wie standardisiert ist, das in der Saltin-Diät 3 Tage fett- und eiweißreich, also Low Carb. Dann machst du eigentlich noch einen leichten Erschöpfungslauf, also machst die Tops. die Saltin-Diät berücksichtigen. Und dann hast du 4 Tage, sagt so die Regel, in denen du kohlenhydratreich isst. Und das reicht nicht bei jedem. Und das ist die große Herausforderung bei dieser Diät. Das musst du, wie du es schon eben gesagt hast, das musst du eigentlich auch vorher einmal komplett durchexerziert haben, ob das bei dir funktioniert oder nicht. Das darfst du auf keinen Fall nur in dem Wettkampfumfeld machen. Und auf der anderen Seite, dazu ist es aber dann auch tatsächlich viel zu aufwendig, als dass man das mal so zwischendurch mal eine Woche so einfach machen könnte. Ja. Also du bist schlecht gelaunt in den Low-Carb-Tagen vermutlich. Dein Immun-Fitness-Fenster ist offen.
Auch nicht gut.
Tagen auch nicht gut. Also ist echt mit Vorsicht zu genießen. Ja. Bin ich bei dir. Keine Experimente.
Ja. Für mich, das kommt aus so einer Zeit, wo man noch nicht so die Möglichkeiten hatte, mit Gels, Kohlenhydratgetränken sich gezielt im Wettkampf zu verpflegen. Das ist ja heute viel, viel einfacher. Du musst deine Speicher nicht unbedingt überfüllen, um 10 oder 20%. Du kannst die Kohlenhydrate ja mitnehmen und währenddessen aufnehmen.
Ja, und das war übrigens eine ganz tolle, spannende Frage, die wir beide jetzt auch diskutieren dürfen. Nein, brauchen wir eigentlich noch die langen Läufe, um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren, wenn ich doch durch die moderne Ernährung immer Energie nachliefern kann? Warum soll ich dann meinen Körper trainieren, mit einem Kohlenhydratdefizit umzugehen?
Und warum?
Gute Frage tatsächlich. Also Kohlenhydrat oder der Fettstoffwechsel, das ist ja nicht so, dass es eine Pace gibt oder einen Belastungsbereich, bis zu dem nur Fette verbrannt werden und dann gibt es einen Belastungsbereich, ab dem nur Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Grundsätzlich sagt man immer, der Anteil an Fetten ist bei der geringen Belastung höher und bei der hohen Belastung braucht der Körper vermehrt Kohlenhydrate. Das stimmt auch grundsätzlich, aber da gibt's halt nicht so die eine Grenze, wo das eine von dem anderen in den anderen Modus so umschaltet, wo man so einen Hebel umlegt und dann braucht man nur noch Kohlenhydrate. Von daher ist es ja auch für den Wettkampf, wo man natürlich sehr viele Kohlenhydrate verstoffwechselt, gut, wenn man vernünftig funktionierenden Fettstoffwechsel hat, selbst wenn man die Kohlenhydrate aufnimmt, weil der Fettstoffwechsel immer im Hintergrund mitläuft. Der Anteil wird geringer, je intensiver man unterwegs ist. Aber grundsätzlich sollte er halt funktionieren. So, das wäre jetzt meine Antwort darauf. Aber es ist tatsächlich eine interessante Frage.
Ja, ist eine interessante Frage. Ich weiß, dass selbst in 2 Stunden, die ein Eliud Kipchoge für den Marathon nur braucht, es nicht möglich ist, einem Eliud Kipchoge die Energie in der Menge nachzuliefern, die er verbraucht. Er schafft das nahezu, aber nicht gänzlich. Also würde ich daraus folgern, auch der, und das macht er ja auch, muss längere Läufe machen. Ich glaube, die Situation noch mal eine ganz andere, wenn ich 4,5, 5 Stunden unterwegs bin. Ich glaube, da spielt dann auch eine Rolle, dass irgendwann der Magen-Darm-Trakt durch die hohe Beanspruchung der Muskulatur und der sonstigen Organe gar nicht mehr ausreichend Blut zur Verfügung hat, um das, was ich ihm gebe, zu verarbeiten. Dann stellt er irgendwann seine Verstoffwechselung nicht ein, aber er reduziert sie. Also von daher, ich glaube, je länger ich im Marathon brauche, also je untrainierter, sage ich mal, ich bin, desto wichtiger ist es auch weiterhin, lange Läufe im langsamen Tempobereich zu berücksichtigen. Ich glaube, wenn ich ein Elite-Läufer bin, kann ich das, und so ist ja auch momentan die gängige Praxis, kann ich das eher inzwischen vernachlässigen und laufe auch die langen Läufe auf einem sehr viel höheren Niveau mit noch einem anderen Ansatz. Also dann trainiere ich alles, was sonst auch noch wichtig ist, die Schwelle und die VO2 Max und so weiter. Ja. Ich glaube, das muss man jetzt wirklich etwas klarer, als wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, so differenzieren. Auf welchem Leistungsniveau sind die Athletinnen und Athleten? Aber ganz sparen kann sich auch der Eliud Kipchoge die langen Läufe nicht.
Ja. Und du musst ja sehen, die haben ja eine Historie, ne? Die haben ja diese langen, langsamen Läufe gemacht. Das ist ja nicht so, dass das dann irgendwann weggeht, ne? Also die haben ja diese Trainingshistorie einfach in ihrem Körper. Und das ist abgespeichert. Natürlich, wenn Leute jetzt neu mit dem Laufen anfangen oder zum ersten Mal einen Marathon laufen, haben die ja relativ viel nachzuholen. Die müssen ihren Körper, ihren ganzen Stoffwechsel ja erstmal in die Richtung bringen, das zu können, was Profis im Zweifel schon vor 20 Jahren mit angefangen haben.
Ja.
Also das, was man irgendwie als 18-Jähriger trainiert hat, wenn man dann heute Mitte 30 ist, das ist ja noch da. Das ist ja alles nicht umsonst, ne?
Ja.
gerade im Langstreckenbereich?
Also es waren jede Menge spannende Fragen. Darf ich die einfach so durcheinander
holen?
Ich finde jetzt so keinen. Der Faden ist der Marathon.
Aber wahrscheinlich gab es ja auch keinen roten Faden beim Fragenstellen vor Ort im Camp.
Nee, natürlich nicht. Also ganz spannend finde ich auch.
Wir sind übrigens noch nicht auf die Verpflegung während des Rennens eingegangen. Kommt das vielleicht noch?
Nein, jetzt.
Okay.
Das müssen wir jetzt.
Weil du hast es angesprochen,
genau. Ja.
Also wir haben es jetzt auch schon kurz angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, sich während des Marathons zu verpflegen. Und das ist ja auch was in den letzten Jahren einfach immer verbreiteter ist. Also früher hat man so 1-2 Gels während des Marathons genommen oder vielleicht auch mal 3, so bei 10, 20 und 30 Kilometern. Und heute ist das ja viel, viel krasser. Also dieses Sprichwort train the gut, also trainier deinen Magen-Darm-Trakt, der macht ja wirklich in den letzten 2-3 Jahren irgendwie voll die Runde. Also das, was bei Radfahrern schon vor 10 Jahren, 15 Jahren angekommen ist, kommt jetzt auch so im Laufen an. Auch durch Kohlenhydratgetränke und Gels wie Morten etc. Und das Wissen rund um dieses Thema wird immer größer. Also gefühlt jeden Monat kommt da irgendwie eine neue Studie zu, die durchaus Relevanz hat, wo man wieder Neues erfährt oder Genaueres erfährt. Und das finde ich durchaus spannend. Und da erklärt sich für mich auch auf jeden Fall neben den Schuhen ein bisschen das Geheimnis hinter den schnellen Zeiten, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben.
Ja, also jetzt gibt's ja so die Empfehlung, so pauschal 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde beim Marathon. 1 Gramm Kohlenhydrate, das ist nicht 1 Gramm Gel.
Also
das ist sehr, sehr viel mehr. Ja. Wenn man sich das dann so ausrechnet, das haben wir natürlich dann auch im Camp gemacht, dann ist das ganz, ganz schön viel.
Was da sind wir bei 7-8 Gels.
Ja, dann ist man bei einem normalgewichtigen Marathonläufer jetzt nicht so ein Top-Hämpfling da, sondern so ein normalgewichtiger, der nimmt dann 2 Gels in der Stunde.
Genau.
Ja. Und da haben auch alles ganz groß geguckt. Mhm. Aber ja, das ist die Empfehlung. Und das ist auch durchaus das, was momentan so angesagt ist.
Und das macht tatsächlich auch einen Unterschied. Also ich kann es aus meiner eigenen Wahrnehmung beschreiben, dass man muss es im Training üben, während der langen Läufe, während der langen intensiven Einheiten, auch bei einem Intervalltraining, wo man ja dann auch in einem hohen Belastungsbereich unterwegs ist, wo Magen-Darm-Trakt nicht mehr ganz so gut funktioniert, wo man dann eben, wenn man das Gel nimmt, das Getränk nimmt, wie auch immer, dann merkt, okay, das mag auch ein bisschen rumpeln, ist nicht ganz so angenehm, aber der Trainingseffekt dadurch, also man merkt wirklich, dass man länger durchhält, dass man mit den Kohlenhydraten im Körper, die man halt ständig nachliefert, einfach nicht ganz so schnell erschöpft. Und wenn man das im Training übt und dann auch eine Verträglichkeit entwickelt und herausfindet, welches Gel, welches Getränk, damit komme ich klar, dann ist das gibt das auch für einen Marathon eine total große Sicherheit und führt dann auch dazu, dass man eben nicht bei Kilometer 30 sich übergibt oder aufs Dixie abbiegen muss. Da sind wir wieder nichts Ungewohntes ausprobieren, wie ich vorher auch schon bei der generellen Ernährung meinte. Das gilt auf jeden Fall auch für die Verpflegung während des Rennens. Und die sollte man unbedingt in den Wochen vor dem Marathon schon im Training berücksichtigen und da so sein Gel, sein Kohlenhydratgetränk, wie auch immer, finden und verschiedene Dinge ausprobieren. Wenn man merkt, man kommt mit einer Sache nicht klar, dann was anderes ausprobieren. Mal schauen, wie so die Zuckerzusammensetzung ist. Vielleicht ist man fruktoseintolerant, dann sollte man natürlich keine Gels und Getränke mit Fruktose nehmen, was schwierig ist, weil das in den meisten drin ist, aber man findet Alternativen. Und wenn man das macht, dann wird man wirklich spüren, dass man einfach den Mann mit dem Hammer nicht trifft im Marathon, der oft so bei Kilometer 30, 35 kommt, was nichts anderes ist, als dass die Speicher leer sind und dass man da einfach keine Energie mehr nachliefern kann. Fette haben wir genug, da könnten wir ewig drauf laufen, aber man ist dann halt in einem Belastungsbereich unterwegs, wo man die Kohlenhydrate benötigt. Und wenn die fehlen, dann wird's schwierig.
Ich freue mich immer dann bei so einem Vortrag zu dem Thema, freue ich mich dann, weil du sagst, Fette hat man ausreichend und im Überfluss, picke ich mir immer aus der Gruppe dann die oder den dünnsten raus, sag, stell dich mal hin, alle gucken und sage, siehst du, auch an deinem Körper sind für 9000 Laufkilometer Fette. Und da gucken alle ganz groß.
Ja, das ist echt unvorstellbar.
Das ist herrlich, ja. Das war das Thema, was man während des zu sich nimmt. Ja. Spannend fand ich, ganz anderes Thema. Woher, wir haben es schon oft genug beantwortet, aber trotzdem, es stellte sich auch da, woher weiß ich eigentlich, was ich bei diesem Marathon an Zielzeit erwarten kann? Also soll ich einfach mal so drauf loslaufen und mal so gucken, wie es mir geht? Oder gibt es irgendwelche Parameter, an denen ich so im Verlauf des Trainings festmachen kann.
Na, die Yasso 800, haben wir doch gesagt eben.
Ja, gut, aber da wissen wir, haben wir ja auch schon gesagt, nee, die sind jetzt eben kein zuverlässiger Parameter. Aber natürlich komme ich dann sofort immer mit unseren Formeln. Wenn ich also, was ich tun sollte, wenn ich also einen Marathon laufe, sollte ich eigentlich auch schon sonstige Wettkampferfahrungen haben und Wettkämpfe über kürzere Distanzen gemacht haben und auch in der Vorbereitung gemacht haben. Und die lassen dann eben sehr schön Rückschlüsse auf einer realistischen Marathon-Zielzeit zu. Und dann, ja, der Klassiker 10 Kilometer Bestzeit mal Faktor 4,667 gleich realistische Marathon-Zielzeit. Und dasselbe beim Halbmarathon sagt man mal 2,099 gleich realistische Marathon-Zielzeit. Aber jetzt unabhängig davon, da interessiert mich auch natürlich eure Meinung. Ich sage dann auch, dass man das immer wieder Woche für Woche ohne einen Wettkampf im Training überprüfen kann, indem man nämlich einfach mal in einem Tempobereich läuft, der so etwa um die 85-88% der maximalen Herzfrequenz entspricht. Und das Tempo, was man da realisieren kann, das ist dann auch ein sehr realistisches Marathon-Renntempo. Also im Rahmen des Tempodauerlaufs sollte ich rückschließend überprüfen, also passender Zeit, Zielzeit zwischen, nein, wie nennen wir das, Tempo, also Minuten pro Kilometer oder wie auch immer ich das Tempo messe, und dieser Herzfrequenzbereich 85-88% zusammen. Dann hat man eine gute Gewähr, dass das auch im Marathon passt. De facto kenne ich aber weiterhin nur wenige, die das dann tatsächlich in so einem Tempodauerlauf so aus meiner Blase zusammenbringen. Also die sind alle doch sehr dann irgendwann über ihre Wettkampfzeiten fixiert auf eine Marathon-Pace, und die trainieren die auch und die laufen die auch, aber halten einen die selten mal die Herzfrequenz und die Entwicklung auch der Herzfrequenz unter so einem Tempodauerlauf dagegen.
Ja. Ja, das Fiese bei der Herzfrequenz ist ja, die steigt ja auch irgendwann. Ne? Ja. Also dann ist man einfach, dann am Anfang mag das noch passen auf den ersten 5 Kilometern und irgendwann wandert sie dann so leicht nach oben. Und dann ist man natürlich dann so gewillt, okay, werde ich jetzt langsamer, weil die Herzfrequenz steigt, aber eigentlich will ich ja das Tempo trainieren, das, was ich dann auch im Marathon oder Halbmarathon irgendwie erzielen möchte. Ich kenne das selber. Also ich habe früher auch sehr, sehr streng nach Herzfrequenz trainiert und irgendwann so gemerkt, okay, das funktioniert halt dann doch nicht immer. Es ist eine ganz normale biologische Anpassung im Körper, dass irgendwann die Herzfrequenz halt steigt, weil das Blutplasma dicker wird und die Hydrierung einsetzt. Steigt, genau, also genau. Da gibt es so verschiedene Faktoren. Natürlich, wenn es heiß ist, passiert das Ganze schneller, als wenn es nicht so heiß ist. Und das ist dann natürlich schwierig, weil man ja sein Wettkampftempo treffen und möglichst trainieren möchte. Also ich bin da auch eher der Fan über Testwettkämpfe oder Testläufe, das Ganze herauszufinden, was so im Marathon möglich ist, und weniger über so diese Herzfrequenzbereiche. Außer man macht es wirklich mit einer Leistungsdiagnostik. Also man war wirklich bei einer Leistungsdiagnostik in einem fitten Zustand und kann dann wirklich aus den Daten ablesen, was im Marathon, Halbmarathon, wie auch immer, möglich ist. Oft haben die Leute ja so eine alte, also eine maximale Herzfrequenz, woraus sie dann ihre Trainingsbereiche ableiten. Eben diese 85-88%, die, keine Ahnung, 10 Jahre alt ist. Das funktioniert natürlich dann nicht. Also die Trainingsbereiche müssen dann halt schon stimmen, beziehungsweise die maximale Herzfrequenz sollte aktuell sein.
Wann ist sie denn aktuell? Gibt es da einen Richtwert, wie alt so ein Wert sein darf?
Ja, 1,5 bis 2 Jahre. Man soll eigentlich alle 2 Jahre mindestens, müsste man
es. Sinkt ja im Alter, ne? Je älter, genau. Also ab 25, glaube ich schon, oder ab 30, also so echt recht früh, wir alle schlucken, in dem die maximale Herzfrequenz einfach jedes Jahr, man sagt immer, um einen Schlag sinkt. Passt nicht immer, also bei mir war sie jetzt irgendwie über ein paar Jahre relativ gleich. Ist, glaube ich, sogar einmal gestiegen dann bei einer Leistungsdiagnostik, da hatte ich nicht 197, sondern 198. Aber das ist natürlich auch tagesformabhängig. Kann ich mich an dem Tag, wo der Test stattfindet, wirklich so richtig ausbelasten und so richtig quälen? Und dann ist es anhand der Daten, die da rauskommen, bei so einer wirklichen Leistungsdiagnostik im Zweifel genauer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wirklich herauszufinden, wo man im Marathon steht. Und auch dieses Hochrechnen ist ja auch nur so ein Richtwert. Wenn man einen Halbmarathon trainiert hat, einen Halbmarathon gerannt ist, und dann das hochrechnet auf den Marathon, ist es schön und gut. Wenn man nicht für einen Marathon trainiert hat, dann wird das nichts. Also man, die Einheiten müssen halt dann auch schon stimmen, sodass man das dann hochrechnen kann.
Ja.
Auf jeden Fall.
In dem Zusammenhang haben wir dann auch unseren Camplern in dieser Woche die Empfehlung gegeben, dass wenn sie den nächsten Marathon vorbereiten, spätestens dann auf jeden Fall vorher auch mal so einen grundsätzlich rundum medizinischen Check-up machen sollten. Das ist ja jetzt in Deutschland nicht gesetzt, dass man das tun muss. In anderen Ländern muss man das. Mhm. Und da wir auch eine Medizinerin als Coach dabei hatten, hat sie auch noch mal so ein bisschen dargestellt, dass tatsächlich unerkannte Vorerkrankungen, die man nicht erkannt hat, weil man eben nicht zum Check-up gegangen ist, immer die Ursache sind für die großen Katastrophen, die beim Marathon oder auch Halbmarathons passieren. Also wir reden jetzt davon, es gibt Tote, aber das sind ausschließlich Männer und die haben fast alle eine später dann, nachdem sie verstorben sind, diagnostizierte Vorerkrankung. Also es ist kaum einer, der nicht mit einer Vorerkrankung da tot umfällt. Also macht schon Sinn, aber blödes Thema. Trotzdem.
Aber du hast auch noch andere Fragen.
Ja, ich habe noch andere Fragen, natürlich. Lass uns schnell. Ganz wichtiges Thema war natürlich, welcher Wettkampfschuh ist der richtige beim Marathon? Ja. Warum sagst du Gott?
Ja, gut.
Das bewegt die Läuferinnen und Läufer mich doch auch.
Was war deine Antwort? Das würde mich jetzt interessieren.
Ja.
Tatsächlich der Schuh, in dem ihr euch am wohlsten fühlt. Also nichts ist ja momentan schwieriger als Kategorisierung von Laufschuhen irgendwie zu geben, zu machen. Da tun sich alle Hersteller gerade schwer und es setzt sich also durch. Passform ist entscheidend und das würde ich erst recht beim Marathon sagen. Der Schuh, in dem du dich am wohlsten fühlst, der sollte dein Marathonschuh sein. Auch da ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt als Fitness-Freizeitläuferin, Läufer irgendwie nur schaffen will, diesen Marathon, oder ob ich ihn schnellstmöglich und dann vielleicht auch unter 3 Stunden oder noch schneller schaffen will. Ich bin allerdings inzwischen natürlich auch geneigt zu sagen, das Thema muss jetzt kommen.
Der teuerste Carbon-Schuh.
Wenn du mit Carbon-Schuhen dich wohlfühlst, dann darfst du auch ruhig einen 4-Stunden-Marathon oder noch langsam in Carbon-Schuhen.
Und jetzt sehe ich schon ganz viele da so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Was redet der für einen Blödsinn?
Nein, das ist natürlich gar kein Blödsinn, weil die leistungsfördernden Effekte, die diese Carbon-Schuhe grundsätzlich haben, wissen wir inzwischen, zeigen sich auch bei langsameren Tempi.
Da sogar mehr.
Sogar mehr noch bei langsamen Tempi. Oder die Gewähr, dass man sich damit verbessert in langsameren Tempi, ist größer als bei den Spitzenläufern. Und zuletzt, du hast die Studie, du hast sie sehr wahrscheinlich auch gelesen, eine kleine Studie, fand ich ganz bezeichnend, die muss ich jetzt einfach hier einmal loswerden, ganz, ganz aktuell. Also aus diesem Jahr, von 2023, eine Studie, in der 7 afrikanische Top-Top-Top-Läufer, also richtige Weltklasse-Marathonläufer, untersucht wurden und 9 europäische Freizeitläufer. Und die zeigte von einem großen namhaften Hersteller wurde sie diese Studie durchgeführt. Also die war jetzt nicht unabhängig, aber die zeigte, dass unter den 7 Top-Läufern mit Superschuhen es eine Verschlechterung zwischen -11% bis zu +11% gab.
In der Laufökonomie?
In der Laufökonomie.
11%?
11%.
Okay, von der
11,34% plus bis zu minus. Also es haben sich ja auch Läufer verschlechtert mit diesen Schuhen, was im Marathon einen Unterschied macht. 11% plus von 2:10 laufen oder 2 Stunden laufen. Mhm. Das muss man sich mal klar machen. Unter den Freizeitläufern gab es eine Auslenkungsbreite von -1% nur. Also das war das schlechteste Ergebnis, bis zu +10%. Okay. Also die Gewähr ist größer als langsamere Läuferinnen, Läufer von den Schuhen zu profitieren als die Topläufer. Und in der Studie wurden auch Tempi untersucht von 10 km/h und 12 km/h. Also wirklich jetzt nicht Renner- und Rasertempi. wirklich spannend. Also was wir jetzt gerade außen vor lassen, ist das große Thema, steigert man die Verletzungsanfälligkeit?
Das ist was anderes. Aber genau, nochmal, um darauf zurückzukommen. Es gibt ja immer noch, und deswegen meine ich, jetzt schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen, wie oft man das liest, also wenn wir irgendwie einen Carbon-Schuh testen, veröffentlicht bei Facebook oder unsere Übersichten, wie viele dann darunter schreiben, das ist ja eh nur was für die Schnellen. Wo ich dann immer so denke, nee. Nein. Also die Schuhe funktionieren tatsächlich am besten. Ja. Und da gibt es mehrere Studien, nicht nur diese eine, die zeigt, dass die Laufökonomie-Verbesserung tatsächlich bei jenen am größten ist, die am unfittesten sind, die am langsamsten laufen. Weil die von den Vorteilen am meisten profitieren. Ne? Von der Dämpfung, von der Unterstützung der Carbonplatte, einfach von Biomechanik. Änderung, ja. Anpassung. Ja. Und die Tops, die sind schon so austrainiert, da bringt das im Zweifel nur so ein bisschen oder im Zweifel bringt sogar einen negativen Effekt. Und da wird jetzt immer mehr, früher gab es ja nur einen Schuh pro Hersteller, sage ich jetzt mal. Inzwischen hat ja fast jeder Hersteller mehrere Modelle und da wird inzwischen auch schon geschaut. Also die Athleten, die jetzt von Nike gesponsert sind, gehen mit den Schuhen ins Labor und die von Adidas und New Balance und dann testen die verschiedenen Carbon-Schuhe und wählen ihren individuell am besten funktionierenden. Also die laufen dann nicht einfach das Lieblingsmodell, also das neueste Modell, sondern im Zweifel auch mein altes. Und das hat man jetzt auch bei Amanal Petros gesehen, der am Wochenende in Hannover den ersten Adidas Carbon-Schuh lief und nicht den dritten, den es inzwischen gibt. Also der läuft mit einem Schuh, der mindestens 3 Jahre alt ist. Also nicht der Schuh an sich ist 3 Jahre, aber das Modell ist 3 Jahre alt. Mhm. Und wahrscheinlich kommt er einfach in diesem Schuh am besten zurecht. Bei Amanal kann ich mir vorstellen, dass es einfach Gefühl ist, dass er damit nicht irgendwo mal ins Labor gegangen ist und das untersucht hat. Aber die anderen gehen auf jeden Fall ins Labor und schauen, welcher Schuh funktioniert bei mir am besten. Und da ist es einfach so, je langsamer man ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Laufökonomie von so einem Carbon-Schuh profitiert. Ja. Und zwar krass. Und das sind dann wirklich bei 4-Stunden-Läufern teilweise wirklich mehrere Minuten.
Es fällt natürlich schwer, dass wir jetzt Empfehlungen für Schuhe geben, die ganz, ganz teuer sind und gar nicht so lange halten. Aber
die Leute wollen sie ja ausgeben.
Ja, oft, genau. Ne? Also das ist uns jetzt klar. In dem
genau. Man braucht es nicht. Das ist ganz, also das ist so ein Ding. Also man braucht es auf keinen Fall. Also es ist jetzt keine Pflicht. Man darf nur noch Marathon starten, wenn man Carbon unterm Fuß hat.
Und wenn man es machen will, dann sollte man es auch schon mal vorher ausprobiert
unbedingt
haben. Ne? Also was Martin eben schon sagte, wer sich damit wohlfühlt, um das zu wissen, muss ich ja vorher auch schon mal einen entsprechend langen Lauf damit machen.
Lange Läufe, schnellere Läufe, unbedingt immer testen, dass sich Muskulatur etc. daran gewöhnen.
Weil die
belasten den Körper halt echt anders. Also das merkt man. Also wenn man das zum ersten Mal im Marathon probiert, kann es sein, dass man bis Kilometer 35 fliegt und dann auf einmal Warnkampf bekommt.
Aber tatsächlich sind Carbon-Schuhe auch in der Laufszene komplett angekommen.
Du warst jetzt in Kandel beim Marathon.
Ja, das wollte ich erzählen. Das will ich jetzt einmal loswerden. Ich war in Kandel beim Marathon, Halbmarathon. Kandel ist ja eine total etablierte Laufveranstaltung. Das ist ein extrem rühriger Veranstalter, der seit Jahrzehnten da das ganz, ganz toll macht. Die haben jetzt nicht das Geld, um da die Topläufer an den Start zu bringen, aber jeder weiß, in Kandel kann man schnell rennen. Das heißt, es sind viele, viele ambitionierte Läufer und Läufer am Start. Und ich habe mich dann hingestellt und im Ziel des Halbmarathons, nicht des Marathons, im Ziel des Halbmarathons zwischen dem Sieger, der lief so 1:08 und 1:35 Stunden versucht zu gucken, wie viele von den Läuferinnen und Läufern da super Schuhe, also Schuhe mit Carbon-Elementen trugen. Und von den ersten 140, also 1:08 bis 1:35 etwa, 140 Läufern habe ich so, ich ganz alleine, das ist jetzt, habe ich knapp über 100 gezählt, die einen Carbon-Schuh trugen. 109 sogar. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe das nicht auf Video aufgenommen. Das ist jetzt keine echte wissenschaftliche Studie. Ich habe einfach gezählt. Aber das war natürlich sehr krass.
Ne? Ja, spiegelt auch meinen Eindruck wieder, auf jeden Fall.
Ja. Aber unsere Empfehlung ist natürlich jetzt nicht die Empfehlung für den Carbon-Schuh, sondern die Empfehlung für den Wohlfühlschuh so grundsätzlich.
Also die fühlen sich halt gut an.
Ja, sage ich ja auch.
Ja.
Fühlt sich gut an.
Genau.
Haben wir noch Zeit für noch eine Frage?
Ja.
Die sich so.
Die Leute machen gerade ihren langen Lauf, klar. Die
machen, wir hat machen tatsächlich noch. Wieder jemand geschrieben, bitte mehr XXL-Folgen.
Ja.
Okay. Also ja, wir haben Zeit.
Also eine, ich nehme jetzt so, die so am meisten diskutiert waren. Richtige Renneinteilung beim Marathon war eine spannende Frage. Also wie teile ich mir das Rennen ein? Es kam wieder so der Klassiker, kann ich nicht schon versuchen, auf dem ersten Teil der Strecke Zeit rauszuholen, weil Klar. ich weiß doch eh, dass ich hinten raus müde werde und ganz viel verliere.
Okay. Das ist interessant.
Ja, das ist der richtige Weg. Das ist die richtige Antwort, genau. Am Anfang so schnell loslaufen, wie es geht. Und was du hast, das
Tschüss.
Hast du. Was du hast, das hast du.
Mal gucken, wie lange man durchhält.
Ja, nein, das stimmt natürlich nicht. Macht das nicht.
Ja.
Auf keinen Fall.
Genau. Eigentlich ist eine, ich glaube, so etabliert hat sich eine ganz gleichmäßige Renneinteilung. Und wenn man so sich die Zeiten der Topläuferinnen und Topläufer anguckt, dann laufen die in der Regel sogar eine leicht schnellere zweite Hälfte.
Das muss man aber können. Das gelingt nicht vielen.
Das gelingt nicht vielen. Aber die richtige Renntaktik ist, wie wir schon eben gesagt haben, ein vernünftiges, realistisches Zeitziel zu definieren und auf dieses dann auch zu versuchen, sehr, sehr gleichmäßig anzulaufen. Ja,
die Frage ist nur, wie gelingt das? Also das ist tatsächlich auch, das merke ich auch immer im Umgang mit meinen Athleten, wenn jetzt länger keinen Marathon gelaufen sind oder ihren ersten laufen, dass da tatsächlich so eine Unsicherheit ist, wie ich denn feststelle, wie schnell ich laufe. Worauf soll ich mich verlassen? Auf die Autolaps meiner Uhr, die jeden Kilometer piepst, oder auf die Streckenmarkierung oder ne, wo ja hoffentlich jeden Kilometer ein Schild steht, damit ich das einschätzen kann. Und meine Antwort ist tatsächlich immer, tatsächlich, wenn man weiß, dass da Kilometerschilder stehen, sich auf die zu verlassen, weil das GPS kann halt hin und her springen. Das Signal ist nicht immer ganz fehlerfrei und im Zweifel, wenn man in Frankfurt läuft, dann läuft man den ersten Kilometer in 2 Minuten und den nächsten dann in 7 und das Signal funktioniert da einfach nicht und da muss man dann einfach diese Autolab ausmachen, händisch jeden Kilometer rausstoppen oder von mir aus auch 5 Kilometer, wenn man weiß, okay, man hat das Tempo jetzt, dann reicht es auch, wenn man alle 5 Kilometer rausstoppt und da muss man natürlich vorher sich notiert haben, wie lange brauche ich für 1 Kilometer oder wie schnell möchte ich 1 Kilometer laufen und wie schnell möchte ich dann die 5 Kilometer Abschnitte haben, sich im Zweifel dann noch Zwischenzeiten für 10 Kilometer, 15, so mache ich das zumindest, alle 5 Kilometer mir aufschreiben, auf dem Unterarm oder auf dem Handrücken, wie auch immer, damit ich halt genau weiß, wie schnell bin ich unterwegs, um dann zu verzweifeln, wenn dann auf einmal eine Zahl steht, die größer ist als die ich auf der Hand stehen habe.
Oder wenn die Tinte auf der Hand dann verschmiert.
Ja, das ist tatsächlich noch nie passiert. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Tatsächlich einfach irgendwie klassisch Kugelschreiber. Ja. Oder Edding, was auch immer.
Genau.
Ja, aber man muss es sich schon aufschreiben und dann hin und her rechnen kann man im Zweifel auch nicht. Und das ist blöd, wenn das GPS-Signal einem da einen Strich durch die Rechnung macht. Und selbst mit den besten Uhren der neuesten Technologie sieht man auch immer bei den Marathons jetzt, dann hat der eine 42,6, die andere 43,1 Kilometer auf der Uhr. Und wenn man dann auf die Prognose der Uhr sich verlässt, dann funktioniert das einfach nicht. Dann weiß man, da kommt Mist raus.
Ja, und der Puls ist natürlich beim Marathon auch kein zuverlässiger Gradmesser. Also meistens ist er so, gerade in der Anfangsphase durch die Vorstandnervosität und so, ist er erhöht. Und hinten raus haben wir schon gesagt, steigt er an. Also relevant als Gradmesser ist vielleicht irgendwo zwischen Kilometer 4 und 18, sage ich mal. Da kann man das durchaus auch mal beachten, aber ist dann auch kein guter Taktgeber in einem Wettkampf sowieso grundsätzlich nicht.
Ja.
Letzte Frage, die so noch so ein bisschen da gespielt wurde. Wie viele Marathons im Jahr sind eigentlich sinnvoll? Dann habe ich natürlich gesagt, macht es wie Christian Hotters, der Marathon-Weltrekordler hier, unser deutscher lieber Christian, der Woche für Woche einen Marathon. Nein, habe ich
noch
nicht gesagt.
Immer noch?
Ich bin jetzt gerade, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich weiß nicht, ob immer noch. Ich wünsche es ihm, lieben Christian, dass er es noch weiter kann.
Nein, natürlich Ela ist das nicht die Empfehlung. Ela wird das im Outro nachreichen.
Ja, diese Info. Genau. Ich glaub,
bitte.
Nein.
Okay.
ich habe dann gesagt, habe mich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass eigentlich so dieses etablierte im Jahr Laufen, einen im Frühjahr, einen im Herbst, ich sehr, sehr gelungen finde. Also eine gute Marathonvorbereitung braucht 10 bis 12 Wochen. Eine gute Nachbereitung braucht 3 bis 4 Wochen. Dann weiß man ja schon, mehr geht dann schon eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und nicht umsonst läuft man im Frühjahr und im Herbst und nicht im Hochsommer meines Erachtens so grundsätzlich einen Marathon und nicht im Winter, weil einfach im Frühjahr und Herbst die besseren Witterungsbedingungen sind für so einen langen Lauf. Also ganz pauschal würde ich sagen, 2 im Jahr sind eigentlich schon vernünftig. Klar kann man auch 6 laufen, aber wäre jetzt nicht meine unbedingte Empfehlung.
Ja, wenn man sein Maximum jeweils erreichen möchte, wo auch immer das liegt, ist natürlich so diese 2-3-Geschichte, glaube ich, ganz gut. Ja. Ne? Gerade wie du meintest, früher Herbst, einfach was wetterbedingt. Jetzt ist ja gerade so, zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren, so der Trend, man macht im Januar, Februar so einen Marathon in Spanien.
Mhm.
Ja. Und läuft dann im Zweifel, je nachdem wie der ausgegangen ist, Ende Frühling noch einen in Zentraleuropa, also hier irgendwo in Deutschland. Ob man nochmal nachschieben muss. Aber das betrifft natürlich nur die, die wirklich irgendwie leistungsorientiert sind. Also ich meine, wir wissen es ja auch alle, es gibt die, die jedes Wochenende einen Marathon laufen möchten oder 5 im Jahr und ne. Schwierig.
Ich habe so gedacht, als ich, wir sind jetzt 3 Tage nach dem Hannover-Marathon, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, ich habe so gedacht, so entspannt wie Amanal diesen Hannover-Marathon durchgejoggt ist. Habe ich so gedacht, der läuft bestimmt noch mal im Frühjahr jetzt einen weiteren Marathon, versucht den Europarekord anzugreifen.
Den Gedanken hatten wir schon mal, als jemand bei einem Marathon, vor ein paar Jahren war das bei irgendeinem Marathon, ich weiß nicht mehr, wer es war und ich weiß noch nicht, bei welchem Marathon, einfach so ausstieg kurz vorm Ziel und wir dachten, der läuft dann doch nächste Woche bestimmt noch mal da. Kam dann nicht so.
Nee, aber erinnert dich meiner Worte.
Ja.
Erinnert euch meiner Worte.
Meinst du, Amanal folgt jetzt Amanal Henrik nach Boston?
Nee, Boston nicht, was weiß ich, wo man...
Hamburg.
Nee, Hamburg auch nicht. Irgendwo, wo besonders
viele
schnell...
Punkte? Ach so, Paris?
Und man Europarekord angreifen kann. London. London.
Ja, vielleicht ja London.
Warum nicht London?
Ja,
wir hätten im Vorfeld, wir hatten gerade ein Interview, wurde uns reingespielt von unserem lieben Kollegen Jörg Wenig. Ich habe es nicht gelesen jetzt vor dem Podcast. Vielleicht steht das da sogar
drin. Ich glaube nicht, dass es da drin steht. Das wäre sehr ungewöhnlich, aber ja, Amanal traue ich, wie gesagt, alles zu. Ich habe ihn ganz kurz nach dem Zieleinlauf in Hannover gesehen, so ganz kurz, so eine Stunde später. Und der Typ sah einfach, der frisch geduscht, irgendwelche ganz normalen Straßenklamotten an, keine Laufklamotten. Und der wirkte so entspannt. Er sah nicht so aus, als sei er gerade den zweitschnellsten Marathon seines Lebens gelaufen in 2 Stunden.
Wie hat er sich bewegt?
Völlig normal. Also man sah es ihm nicht an. Also da habe ich Leute gesehen, die nicht gelaufen sind an dem Tag. Die gingen unrunder als er.
Also es war schon sehr souverän. 2:07:02, so entspannt. Also entspannt ist jetzt übertrieben, aber...
Ja. Nee, das war schon krass zu sehen.
Ela guckt uns schon an. Ich glaube, wir wollten ja noch einen weiteren Themenkomplex irgendwie unterbringen.
Ich gucke euch die ganze Zeit an. Ja, also, ja, die lieben Leute da draußen müssen natürlich keine Angst haben, dass die Folge jetzt schon vorbei wäre. Denn wir sprechen auch darüber, wie es weitergeht, wenn der Wettkampf vorbei ist. Genau. Es fiel ja auch schon, Henning, du trainierst ja inzwischen auch einige Athletinnen und Athleten. Und genau, gerade vergangenes Wochenende fielen die Ergebnisse da ganz unterschiedlich aus.
Ja.
Deswegen dachte ich, sprechen wir auch nochmal darüber, wie man je nach Ergebnis nach einem Wettkampf weitermacht. Szenario A lief gut, Szenario B lief nicht so gut. Martin meldet sich aber schon.
Ja, ich melde mich, um einmal reinzugrätschen. Ich glaube, das wird ja Henning jetzt auch tun. Egal wie ein Marathon war, ob gut oder schlecht, danach ist eine Pause immer angesagt.
Ich glaube, das. Nee, ich wollte sagen, direkt am nächsten Tag weiter trainieren. Wenn es nicht gut lief, einfach weiter trainieren.
Ich glaube, jetzt machen wir dann bei dem Thema so ein bisschen den Schritt vielleicht auch weg vom Marathon, ne?
Ja, also genau. Also bei mir war es jetzt am Wochenende auch so, dass tatsächlich nur eine Athletin Marathon gelaufen ist, die anderen alle Halbmarathon oder 10 Kilometer. Und, für manche war es tatsächlich so der Hauptwettkampf im Frühjahr oder tatsächlich einer von mehreren Halbmarathons, in der Regel 2. Also die meisten hatten jetzt tatsächlich 2 Marathons. Das war jetzt der erste.
Halbmarathon.
Halbmarathon. Und die laufen dann in 4 Wochen in Hamburg nochmal einen Halbmarathon, also 4 Wochen nach dem Hannover Halbmarathon. Und das finde ich persönlich halt total sinnvoll. Das ist so der erste Halbmarathon. Da weiß man, wo man steht. Die Belastung ist auch nicht so groß wie im Marathon. Entsprechend ist auch die Erholungszeit nicht ganz so lang wie vom Marathon. Also ambitionierteres Training in dem Fall jetzt wieder. Also die stehen am Donnerstag wieder nach 3 Tagen Ruhe beziehungsweise ganz langsam im Laufen schon wieder dann auf der Bahn und machen ein erstes Training.
Was macht ihr dann da?
Also manche,
in welchem Bereich so Belastungsbereich?
Manche gehen tatsächlich jetzt nochmal auf die 10 Kilometer. Die laufen dann in Paderborn beim Osterlauf. Und die machen jetzt tatsächlich einfach noch 2 Wochen mal ein bisschen Wettkampf, also 10 Kilometer Wettkampftempo antesten. Da machen wir jetzt eine kleine Pyramide. 1 Kilometer, 2 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer. Nicht all out, aber halt schon so Richtung 10 Kilometer Renntempo, was ja schon flott ist.
Mhm.
Und die Halbmarathon laufen tatsächlich je nach Ergebnis, also wenn man, je nachdem, wo man jetzt gesehen hat, woran es hapert, ob es Tempo war oder tatsächlich eher so das Stehvermögen, wird dann halt da nochmal dran gearbeitet. Und das ist auch so ein bisschen, das gilt, glaube ich, grundsätzlich so nach dem Rennen, einfach mal gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und was hat, also wo hat es auch in der Vorbereitung gut funktioniert, was ist mir gelungen, sind mir die langen Läufe total einfach gefallen oder waren es eher die schnellen Sachen? Und daraus dann mal ableiten, was man im Zweifel in der nächsten Vorbereitung ändern, optimieren kann. Also das sollte man in jedem Fall machen, unabhängig davon, wie das Ergebnis war, ob es nun erfolgreich oder weniger erfolgreich war. Und da kann man schon sehr viel daraus lernen, aus so einer Vorbereitung und dann auch aus dem Rennen selbst.
Das heißt, du setzt dich hin und analysierst mit jedem einzelnen Athleten so die Splits, also die einzelnen Zwischenzeiten?
Oder? Ja, nicht unbedingt die Splits, aber wenn man jetzt gemerkt hat, okay, bis Kilometer 10 sah es total gut aus, mhm, und dann war ohne ersichtlichen Grund einfach so der Ofen aus, dann kann man schon mal sagen, okay, vielleicht war im Training, haben wir einfach dann doch zu wenig Umfang gemacht in dem Bereich. Ne? Aber es gibt auch natürlich Leute, denen fällt wirklich das hohe, schnelle Tempo total leicht und die sind jetzt ihren ersten Halbmarathon gelaufen oder nach vielen Jahren zum ersten Mal einen Halbmarathon und haben gemerkt, das war noch gar nicht das Limit. Ne? Also die haben sich im Zweifel viel weniger zugetraut, als sie drauf haben. Also ist natürlich so der Optimalfall. Ich habe eine Athletin, die jetzt eine 1:25 oder so gelaufen ist, die ist vorher in ihrem Leben eine 1:33 irgendwas zum ersten Mal gelaufen, ne? Also 8 Minuten Bestzeit. Wow. Aber das ist auch tatsächlich ein paar Jahre her gewesen. Die hat jetzt sehr gut trainiert, sehr kontinuierlich trainiert über bestimmt 20 Wochen jetzt. Nie verletzt, nie irgendwelche großen Probleme, keine Krankheit. Und da weiß man jetzt, dass der nächste Marathon in Hamburg dann einfach nochmal deutlich schneller gehen kann. Also die Trainingsdaten haben das so für mich schon ein bisschen widergespiegelt, dass sie mehr drauf hat. Und ja, es war aber jetzt so der erste Wettkampf. Das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Reinfühlen. Deswegen bin ich auch total großer Fan von Testwettkämpfen. Also sei es jetzt für einen Marathon, einen Halbmarathon oder für einen Halbmarathon 10-Kilometer-Wettkampf.
Also du das dem Eliud Kipchoge sagen?
Eliud ist in allen Fällen, egal worüber man spricht, immer die Ausnahme. Genau, Eliud macht gar keine Testwettkämpfe. Eliud rennt im Jahr 2 Marathons oder auch nur einen. Und genau, mehr macht Eliud nicht. Ansonsten kriegt man von dem nichts mit.
Aber da würde mich jetzt mal interessieren, jetzt diese Athletin. Mhm. Die wird jetzt, wie gesagt, 4 Wochen später, läuft die in Hamburg.
Erstmal noch in Paderborn, 10 Kilometer Osterlauf.
Okay, den nehmt ihr aber so mit oder nehmt ihr da fokussiert ihr euch darauf auch mit 2 Einheiten?
Zwei Einheiten dafür, genau. Mehr ist ja gar nicht möglich zeitlich. Mhm. Den dann mitnehmen, gucken, hoffentlich wird's gut. Aber wir haben ja, wie gesagt, nicht auf 10 Kilometer trainiert.
Ja.
Und hoffentlich da mit einem guten Gefühl dann nochmal ein bisschen Tempo gemacht zu haben, was natürlich gut, 2-3 Einheiten, da passiert nicht so viel, aber es ist dann eher für den Kopf, um dann nochmal den Halbmarathon zu laufen.
Und was ist da dann so für dich, sie ist jetzt knapp 1,26, 1,25, 50 gelaufen. Was glaubst du, kann sie da realisieren?
Also ich glaube da auf jeden Fall, dass sie eine Minute schneller laufen kann nochmal, was im Halbmarathon ja schon viel ist, aber sie wirkte halt auch sehr locker bei dem Halbmarathon in Hannover und hat sich gar nicht so eine schnelle Zeit zugetraut, aber sie hat einfach nach 10 Kilometern, die genau das waren, was sie anlaufen sollte, einfach gemerkt, funktioniert, ist easy und hat dann einfach so ein bisschen gedrückt. Und ich glaube, dass sie in Hamburg dann beide Hälften in der Zeit laufen kann, wie sie in Hannover die zweite, schnellere Hälfte gelaufen ist.
Ja. Und in Hannover hast du natürlich, weil die alle in einem weiteren Trainingsprozess, also ist ja nochmal ein Unterschied. Wenn jetzt jemand das als Saisonhöhepunkt hatte, dann wird er danach vermutlich, weil er sich wochenlang doch vorbereitet hat, macht da gar nichts mehr, vielleicht mal eine Pause oder so. Aber die stehen ja jetzt in einem Prozess. Hast du dann so direkt danach dann auch so als Coach drauf geachtet, jetzt schnell was trinken und warme Sachen an und so? Habt ihr solche Sachen gemacht?
Nicht wirklich. Also ich habe tatsächlich einer Athletin gesagt, die ein bisschen länger dann in ihren Laufklamotten da rumstand, so willst du jetzt nicht mal duschen gehen? Ja. Aber das war eher bedingt, wir wollten zum Essen. Wir hatten einen Tisch reserviert. Aber das ist natürlich schon, also man sollte die Regeneration nach einem Wettkampf oder generell auch nach dem Training, fängt tatsächlich in den Minuten danach an. Also nur weil man jetzt irgendwie was geschafft hat, würde ich jetzt nicht riskieren, mich zu erkälten.
Ja, zumal die ja, wie du schon sagst, am Donnerstag sollen die schon wieder
viele laufen, härter trainieren. Genau, für viele geht's weiter. Und da ist es dann schon wichtig, dass man sich schnell mit Kohlenhydraten verpflegt, mit Eiweiß verpflegt, dass einfach die Regeneration eingeleitet wird, dass man vernünftig isst und trinkt in den Stunden und Tagen danach. Im Zweifel auch alle so nochmal eine Massage am Tag danach, leicht ein bisschen spazieren gehen, wandern, so einen Blutfluss aktiv halten und man kann sich auch mal belohnen mit ungesundem Essen an dem Tag. Das würde ich auf jeden Fall auch nahelegen, weil das einfach für den Kopf im Zweifel auch wichtig ist. Es ist jetzt auch, wenn man dann irgendwie mal Burger, Pommes isst, glaube ich, jetzt nicht so allzu schädlich, selbst wenn man weiß, man läuft in 2 oder 4 Wochen den nächsten Wettkampf. Aber ja, im Zweifel hat man einfach Bock drauf und gönnt sich das dann mal. Und das sollte man dann auf jeden Fall auch tun. Aber das ist, das geht ja auch generell. Also auch im normalen Trainingsalltag sollte man darauf achten, dass man nach dem Training irgendwie duscht, sich warm anzieht, wie auch immer, genug Eiweiß, Kohlenhydrate zu sich nimmt. Da würde ich jetzt gar keinen so großen Unterschied zwischen Wettkampf und Training machen.
Und die war jetzt erfolgreich. Gab es auch einen, der so den... hinterherlief dem, was ihr erwartet hattet?
Ja, durchaus. Also war alles dabei. Also wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ich glaube, wir waren insgesamt 9 Athleten, ist halt von dem großen Erfolg bis zur bitteren Niederlage irgendwie alles dabei. das gehört ja auch irgendwie zu unserem Sport dazu.
Bist du dann so natürlich als erstes zu dem derjenigen gegangen, hast sie so in den Arm genommen, hast gesagt, komm, wir reden.
Nee, die waren ja verschwitzt. Das finde ich dann eklig.
Nein, aber jemand braucht doch dann tatsächlich auch so Zuwendung, oder? Das tut doch gut dann danach.
Irgendwie. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich bin da eher so ein analytischer Begleiter. Ich bin nicht so auf der emotionalen Ebene zu Hause tatsächlich. Das ist nicht meine Stärke. Das wissen aber, glaube ich, inzwischen auch alle, mit denen ich da irgendwie zusammenarbeite. Ich bin auch niemand, der irgendwie nochmal in den Minuten vorm Rennen da groß mit die Motivationskeule schwingt. Ich hoffe, dass ich die in den Wochen, Monaten zuvor so eingestimmt habe, dass die wissen, was sie tun. Und das wissen sie in der Regel auch. Und dass sie dann einfach bereit sind, das dann auch abzuliefern. Ne? Und das wäre völlig unnatürlich, wenn ich dann da so Chaka-mäßig
stelle. Ja, aber danach dann.
Genau, danach versuche ich dann natürlich schon irgendwie die Leute aufzubauen, aber das dann eben auch auf eine sehr analytische Art und Weise, um dann festzustellen. Oft kommt das dann auch von selbst. Also ich frage dann immer, und bist du zufrieden? Wenn nicht, dann ja, okay, was lief schief? Und dann kommt meist schon so ein Analyseprozess in Gang, ne? Dass die meinen, ja, okay, aber ich war ja auch in den letzten Wochen krank. Das muss man halt alles
mit berücksichtigen. Ja, konntet ihr zum Beispiel in den Fällen, jetzt mal ganz konkret, konntet ihr das auf so etwas schon direkt?
Also ich habe jetzt ganz, ganz knallhart mit meiner Frau besprochen. Es war, in dem Fall war alles vorhersehbar, bis auf eine Sache. Das war ein unglückliches DNF, also kam nicht ins Ziel. Aufgrund einer Verletzung, die mehr oder minder schwer ist, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen herausfinden. Aber bei allen anderen war es so, gutes Training in den vergangenen Wochen, ohne Verletzung, ohne Krankheit, gleich gutes Ergebnis jetzt. Mhm. Und bei denen, wo es so ein bisschen auf und ab ging in den letzten Wochen, da war jetzt auch das Ergebnis im Zweifel nicht ganz so wie gewünscht. Bei vielen dann auch der erste Wettkampf nach langer Zeit, da kann man sich dann auch sehr, sehr schwer einschätzen. Und dann sind die Träume oft größer als dann als die Form. Mhm. Und das kann man aber ja dann irgendwie gut analysieren und dann weiß man, was man im Zweifel beim nächsten Mal besser machen kann. Aber irgendwie war jetzt wirklich in den letzten Wochen so bei vielen die Seuche drin, ob nun in der Trainingsgruppe oder auch hier bei der Arbeit oder wo auch immer man hinschaut. Es waren so viele Leute ständig krank. Und wenn dich das dann einfach 2-3 Mal irgendwie erwischt, einmal eine Grippe, einmal eine Erkältung, ja, das kannst du halt nicht aufholen. Ne? Bist immer eine Woche raus und brauchst wieder, um reinzukommen und dann fehlen dir im Zweifel 3-4 Wochen. Und wenn das kurz vorm Wettkampf war, da klar kannst du nicht das erwarten, was du im Zweifel im Januar dir mal als Ziel irgendwie aufgeschrieben hast. Mhm. Ja. Das habe ich dann versucht natürlich schon abzufedern im Vorhinein und zu sagen, okay, vielleicht ein bisschen defensiver, aber ja, ist dann auch nicht immer möglich. Aber es gab auch welche, die sich total überrascht haben, ne? Also die dann einfach richtig, richtig fit waren und deutlich über ihren Erwartungen, über meine Erwartungen und den eigenen Erwartungen liefen. Und das ist natürlich auch cool. Aber so ist der Sport.
Ja.
Mhm. Okay, das heißt, ich höre aber so ein bisschen raus, das Ergebnis ist gar nicht so entscheidend. Also Wettkampf ist Wettkampf, egal wie es lief.
Ja, es folgen ja noch weitere, ne? Also das ist ja jetzt nicht der letzte Wettkampf, den man gelaufen ist. Klar, für manche wird das irgendwann der Fall sein. Und für die Tops geht es auch darum, sich für irgendwas zu qualifizieren. Die jagen jetzt gerade alle die Norm für die Olympischen Spiele in Paris. Da hat jeder Wettkampf natürlich eine ganz andere Bedeutung. Aber gerade wenn wir jetzt irgendwie über einen Halbmarathon sprechen und man kann heraushören oder ne, man kann einfach absehen, dass die Vorbereitung nicht optimal lief, dann muss man sich hinsetzen, sich das anschauen, einen Haken dran machen und dann beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Also da würde ich dann nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, jetzt war alles ganz, ganz schlimm. Oder auch es gab jetzt auch ein paar, die trainiert haben für den Marathon. Ne? Das war der Halbmarathon, der war dann, ne, führte auf den Marathon hin. Jetzt haben wir zumindest einen Status quo, können anhand dieser Zeit beim Halbmarathon schon mal jetzt wieder genauer abschätzen, was im Marathon halt möglich ist. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, dann einfach zu sehen, wo steht man.
So, wenn man eine Trainingsgruppe dann leitet, ne, dann ist ja eigentlich, fällt mir jetzt so auf, bis zu so einem der ersten Saisonhöhepunkte ist alles sehr homogen vermutlich in der Gruppe. Aber danach muss man ja sehr viel individueller eigentlich weitermachen. Mhm. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, als Coach ist das ja nochmal eine neue Herausforderung. Mhm. Ja. Die einen, wie gesagt, haben es jetzt auf den Punkt getroffen, ja. Die anderen nicht. Dann, ja. Jetzt fällt die Gruppe ja so ein bisschen auseinander, auch emotional, oder?
Emotional würde ich gar nicht so sagen. Ist natürlich so, im Winter trainieren alle noch sehr ähnlich, egal wie jetzt ihre Ziele für den Rest der Saison sind. Irgendwann gehen die einen dann Richtung 10 Kilometer, die anderen Marathon. Wir sind ja eigentlich zwei Gruppen in einer Gruppe. Also ich habe ja noch einen Trainerkollegen, der eher die Athleten trainiert, die auf der Bahn laufen, also zwischen sogar 400 Meter bis 1500 Meter oder 5000 Meter. Und da ist es natürlich so, da schreibt man am Ende unendlich viele Pläne, teilweise individuell für einzelne Athleten. Und dann qualifiziert der eine sich noch für deutsche Meisterschaften, die anderen aber nicht. Und dann muss man da noch gucken. Und jetzt fängt es ja jetzt so an, ne? Wenn man einen Halbmarathon gelaufen ist, dann noch ein Zehner, dann noch ein Halbmarathon. Die anderen haben den Halbmarathon aber genutzt, um sich auf einen Marathon vorzubereiten. Mhm. Genau, dann verschiebt sich jetzt gerade so. Ne? Da werden die Ziele unterschiedlicher. Die einen möchten nochmal nachlegen, die anderen haben jetzt schon genug fürs Frühjahr. Das ist dann eher ab jetzt so die Herausforderung, tatsächlich zu schauen, dass man da allen gerecht wird, dass jeder für sich nochmal Ziele definiert und schaut, worauf man Bock hat. Und das finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach so dem Trend-Marathon irgendwie hinterherläuft, weil man meint, Marathon laufen zu müssen, sondern ich habe auch ganz, ganz viele in der Gruppe, die sagen, nö, Marathon laufe ich nicht. Die laufen nur Halbmarathon oder 10 Kilometer. Die nicht, weil sie noch nicht bereit sind für einen Marathon, aber die sagen einfach, nö, weiß ich, ist mir zu lang, ist nicht meine Stärke, wie auch immer. Und die total glücklich sind mit Halbmarathons 10 Kilometer und da Bock drauf haben. Und das finde ich auch total cool. Ne? Wenn die dann sich jetzt noch weitere, kürzere Rennen raussuchen und dann darauf trainieren wollen, dann machen wir das halt jetzt. Genau.
Was müssen wir sonst auch loswerden?
Was hast du dir aufgeschrieben?
Jetzt nichts mehr.
Ehrlich?
Nee, ich bin glücklich.
Gut.
Sind wir durch?
Sind wir durch.
Cool.
Ich schon.
Sehr gut.
Danke euch. Ja, das waren sie also, die Fragen, die wir uns aufgeschrieben hatten. Wir hoffen, dass ihr mit den Antworten auf jeden Fall ein bisschen was anfangen könnt und euch die Folge auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn das so war, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall. Und falls es Fragen gibt, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, dann schreibt sie uns sehr gerne. Wir machen bestimmt mal wieder eine FAQ-Folge, wo wir dann eure Fragen beantworten. Wir freuen uns und sagen in diesem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal.